Könnt ihr euch erinnern, was war eigentlich, was sind diese kleinen weißen Punkte? Das sind Minen, genau, also als Bild sind das Minen. Und dieses Bild soll für uns eben eine bildliche Darstellung sein für Sünde. Kommst du jetzt in einem Feld hinein und da sind lauter Minen vergraben, dann wirst du dir überlegen, genau wo du als nächstes hingehst, wo du mit dem nächsten Schritt, welche Richtung du gehst. Warum? Weil du verstanden hast, vielleicht hat jemand anders vor dir, ohne zu wissen, dass es in einem Minenfeld war, einfach willkürlich herumgelaufen und ist in die Luft gesprengt worden. Sünde für uns sollte etwas sein, das wir genauso gefährlich betrachten, wie sowas, das unser Körper schaden könnte, wie eine Mine. Sünde kann uns wirklich ausschalten. Es kann unser Leben unbrauchbar machen. Es kann uns als Kind Gottes wirklich auf der Seite stellen, bis wir Dinge in Ordnung bringen. Und auch danach gibt es, wie wir schon öfters gesehen haben, gibt es dann Auswirkungen, die man nicht rückgängig machen kann. Sünde ist kein Spiel. Sünde ist was ganz, ganz Wichtiges, dass wir verstehen, was das ist und dann auch die Lösung für Sünde, die der Herr Jesus uns gibt, persönlich wahrnehmen und auch lernen, in ihm jeden Tag und mit ihm jeden Tag anzugehen. Deswegen, weil es kein Spiel ist. Es dreht sich hier um Leben und Tod tatsächlich. Geistliches Leben und Tod. Und wir wollen Werkzeuge im Hand Gottes sein. So, hier ist eine kleine Familie. Sie wissen auf der anderen Seite, das ist, wo der Herr will, dass wir ankommen. Man könnte sagen, das ist der Himmel, aber man kann auch das sagen ganz allgemein. Vielleicht ist es ein Lebensabschnitt, dass man durchgeht und man will dem Herrn zur Ehre dort ankommen, wo der Herr will, dass wir ankommen. Jugendliche haben das auch. Also Ziel ist vielleicht eben, irgendwann mal mit Matura abzuschließen oder mit der Berufsschule abzuschließen oder mit irgendeiner anderen Vorbereitung für das restliche Leben. Und dann muss man durch. Aber da sind viele Gefahren in dieser Welt, überall vorhanden. Und wir müssen und dürfen aufpassen. Das Bild, das wir letztes Mal gesehen haben, ist, und ich finde, das ist wahrscheinlich vielleicht zu einfach, aber vielleicht hilft das uns, stehst du auf diese Mine, gehst du drauf, als nächstes Feuerwerk, und dann entweder Tod, Verletzung oder eben stark behindert und im Krankenhaus lange liegen. Vielleicht bist du sogar nicht mehr ansprechbar oder bist in einem komatösen Zustand. Tiefschlaf. Schlimme Realität. Was wir brauchen, ist der Weg durch. Ja? Und wir wissen, wenn es um Sünde geht, brauchen wir keinen Soldaten, die kommen und mit einem Minenfinder dann suchen nach Metallobjekten im Boden. Wir haben einen Herrn, der die Sünde besiegt hat, der für uns am Kreuz alles vollbracht hat, der sein Leben perfekt und vollkommen geführt hat, damit er dann für uns an unsere Stelle unsere Sündenschuld bezahlen konnte. Der Weg durch diesen Minenfeld der Sünde ist und bleibt Jesus Christus, der Retter, der Erlöser. Liebe Geschwister, wie wir heute, Andi hat es erwähnt, was ist unsere Motivation, was ist unsere Freude? Es ist nicht einfach, dass wir nicht sündigen. Das ist nicht unsere Motivation. Das wäre eben eine gesetzliche Denkweise. Es ist, dass wir unseren Herrn Jesus lieben und schätzen. Wir haben verstanden, dass wir in diesem hoffnungslosen Situation dieser Welt gestanden sind und er hat uns aus dieser hoffnungslosen Situation herausgerettet. Er ist unsere große Hoffnung und Freude. Und das ist das Ziel, das wir auch haben. Wir haben das im Kolosserbrief gesehen, dass wir zur vollen Mannesreife in Christus kommen, dass Christus in uns Gestalt nimmt, dass wir nicht einfach so unser Weg leben dahin sozusagen und Christus ist so irgendwo parallel oder auf der Seite oder irgendwas, sondern dass wir eng mit ihm in jeder Situation, jeder Lebensumstand verknüpft und verbunden sind und wie Philipper 3 sagt, Paulus sagte eben, dass er Christus Gemeinschaft mit ihm haben will, dass er ihm nahe sein will, sogar mit seinem Tod und mit seinem Leiden Gemeinschaft haben möchte, verstehen möchte, wie das ist. Es ist eine wunderbare Gemeinschaft und Realität, dass wir als Kinder Gottes und eigentlich, dass jeder Mensch, wenn er zum Glauben kommt an Jesus, genießen darf. So, letzte Woche aber haben wir gesehen, aus das, was der Herr Jesus uns gesagt hat, dass es Gefahren gibt. In dieser Welt der Sünde, wo so viele Gefahren vorhanden sind, könnte man eben vom Weg abkommen und meinen, immer noch auf dem Weg zu sein. Wenn du in einem gesetzlichen Denkweise Richtung gehst, dann bist du vom Weg abgekommen. Da waren die Pharisäer dabei. Wenn du aber auch in einem gesetzlosen Weg unterwegs bist, dann bist du auch vom Weg abgekommen und befindest dich mitten in einem einer Art Minenfeld, wo du auch eigentlich dort wirklich viel Schaden erleben könntest. Und der Herr will, dass wir tatsächlich nicht hin und her gehen, wie dieses Strichlein hier. Er will, dass wir befestigt sind in ihm, dass unser Blick auf Christus ist, dass wir nicht hin und her gehen, jetzt bin ich gesetzlich, jetzt bin ich gesetzlos, was ist meine Orientierung? Er will, dass unsere Orientierung deutlich klar Jesus Christus ist. Das ist sein Ziel. Wir wissen, dass in unserem christlichen Leben, auch 1. Johannes sagt, niemand kann ohne Sünde durch das Leben gehen. Aber dass wir immer wieder zurück zu Christus kommen und unsere Orientierung da haben und weitergehen, das ist sein Ziel. Das ist auch der Grund, warum der Herr Jesus uns in dieser Stelle nicht nur Wahrheiten gibt, Prinzipien gibt, sondern jetzt, das was wir anschauen, sehr praktische Beispiele gibt. Das Evangelium ist nicht Christus plus Werke. Ich muss und will das extrem stark betonen. Es ist nicht Christus plus, ich bleibe auf dem Weg. Wenn ich nicht auf dem Weg bleibe, dann bin ich verloren. Das wäre Christus plus Werke. Nein, er hat alles vollbracht. Wir bleiben auf dem Weg nicht, weil wir Angst haben oder weil es sein könnte, dass wenn wir sündigen, dann werden wir unser Heil verlieren. Nein, wir wollen auf Christus fokussiert sein. Wir wollen auf Christus schauen, weil wir ihn lieben. Es ist nicht Christus plus das Gesetz rettet uns. Nein, falsch. Bitte nicht so denken. Es ist aber auch nicht, dass wir dann heißt, dass wir nicht Buße tun sollen für Sünde. Buße ist Umkehr. Ich kann nicht Jesus in meinem Leben annehmen und sagen, okay, Herr, danke, dass du mich gerettet hast. Und jetzt bleibe ich in meinen Sünden. Jetzt bleibe ich in meinem weltlichen Lebensrichtung. Jetzt ja, mache ich immer weiter wie immer. Nein, Buße heißt, ich habe erkannt, dass ich verloren bin, dass meine Sünde mich verdammt vor Gott, dass Jesus wegen meiner Sünde ans Kreuz genagelt wurde. Und ich will errettet sein von meiner Sünde und auch nicht nur von der Sünde, sondern auch von dem Sünden Schuld und Strafe, das daraus entstanden ist. Die Hölle. Aber in meinem jetzigen Leben will ich nicht weiterhin in der Sünde leben oder weg, also abweichen von Gottes Plan, Gottes Ziel für mich. Ich will zur Ehre des Herrn eben leben. So, der biblische Weg ist das Kreuz. Das Kreuz ist, wie Jesus für uns eben alles bezahlt hat. Und interessanterweise, wie Paulus selbst sagt in Galater 2,20, ich bin mit Christus gekreuzigt. Wo sind wir? Wir sind mit auf diesem Kreuz. Jesus hat das für uns getan. Wir waren und sind in ihm, wenn wir an Jesus Christus glauben. Mit allen Auswirkungen. Er starb für uns, wir starben mit ihm. Das ist, was die Taufe symbolisiert. Er ist für mich gestorben. Das ist eben unter dem Wasser und begraben. Und dann wieder auferstanden, dann wieder aus dem Wasser raus. Ich identifiziere mich mit Christus. Er ist meine einzige und große Hoffnung. Und deswegen orientiere ich mich jetzt nach ihm. Und da gibt es eben dieses neue Gesetz des Christus. Aber das ist nicht, jetzt haltest du das ein, um errettet zu sein, sondern das ist die Orientierung, das ist der Lebensweg, den der Herr uns gibt, nach seinem Willen, seinem Gefallen oder das Gesetz des Geistes. Und das Spannende ist, was Jesus uns sagt hier, ist, dass diese Richtlinien, wenn man so sagen, diese Orientierung viel, 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 viel mehr entspricht als bloß die äußerliche Gesetzlichkeit der damaligen Pharisäer. Das Thema, das wir heute anschauen, wo Jesus deutlich die Pharisäer sozusagen widerspricht, ihre falsche Denkweise über das Gesetz anspricht und sagt, das ist falsch, ihr habt es völlig falsch verstanden, ihr verkündigt das völlig falsch. Es dreht sich eigentlich um was ganz anderes. Das Thema heute ist Mord. Gibt es hier einen Mörder? Nein, bitte keine. Okay, wir alle sagen, ich habe niemanden umgebracht. Paulus konnte das aber nicht sagen. Paulus musste sagen, ich habe zugestimmt, als jemand umgebracht wurde. Ich war eigentlich Beihilfe zum Mord. Gibt es hier jemanden, der jemals zornig war? Okay, ja, dann können wir uns alle unsere Hände heben. Wir müssen richtig aufpassen, liebe Geschwister. Wir leben in einer Welt, die sehr zornig ist. Lass uns unsere Bibelstelle lesen. Wir lesen heute die Verse 21 bis 26. Und unser Herr Jesus erklärt für uns, was das bedeutet, du sollst nicht morden. Was alles damit verbunden ist. Und wir werden merken, wenn wir das betrachten und seine Auslegung, und weil er schaut das Gesamte an und spricht das an von Gottes Perspektive, da werden wir merken, dass noch einmal, es dreht sich um unser Herz. Dass wir Jesus und ein neues Leben in Christus brauchen. Vers 21. Ihr habt gehört, dass zu den Alten gesagt ist, du sollst nicht töten. Wer aber tötet, der wird dem Gericht verfallen sein. Ich aber sage euch, jeder, der seinem Bruder ohne Ursache zürnt, wird dem Gericht verfallen sein. Wer aber zu seinem Bruder sagt, Raka, der wird dem Hohen Rat verfallen sein. Wer aber sagt, du Narr, der wird dem höllischen Feuer verfallen sein. Wenn du nun deine Gabe zum Altar bringst und dich dort erinnerst, dass dein Bruder etwas gegen dich hat, so lass deine Gabe dort vor dem Altar und geh zuvor hin und versöhne dich mit deinem Bruder. Und dann komm und opfere deine Gabe. Sei deinem Widersacher bald geneigt, während du noch mit ihm auf dem Weg bist, damit der Widersacher dich nicht etwa dem Richter ausliefert und der Richter dich dem Gerichtsdiener übergibt und du ins Gefängnis geworfen wirst. Wahrlich, ich sage dir, du wirst von dort nicht herauskommen, bis du den letzten Groschen bezahlt hast. Amen. Wir müssen, und es ist wichtig, dass wir diese Verse als ein Abschnitt gemeinsam betrachten und auch natürlich als Erklärung und weitere Lehre über das, was in Vers 20 steht. Jesus sagt in Vers 20, wenn eure Gerechtigkeit die der Schriftgelehrten und Pharisäer nicht weit übertrifft, so werdet ihr gar nicht in das Reich der Himmel eingehen. Gar nicht. Ihr seid draußen. Ihr müsst es weit übertreffen. Was meint Jesus? Er gibt uns jetzt in den nächsten Verse 6 verschiedene Beispiele, also Bereiche eigentlich mit mehreren Beispielen. Hier haben wir gleich 2 Beispiele. Und du merkst, er spricht unser Herz an. Was ist unser Sündenfaktor? Warum brauchen wir das? Weil natürlich Zorn und Bitterkeit stammen aus unserem Herz. Wo fing das an? Das fing im Garten Eden an. Adam hat Gott sogar beschuldigt. Die Frau, die du mir gegeben hast, hat mir für dieses Obst gegeben. Du bist schuld, Gott. Und die haben sich versteckt. Die haben eigentlich eben mit Gott so gestritten. Und das Spannende ist, gleich in diesem Moment, wo Sünde in der Welt gekommen ist. Und die Bibel macht es deutlich, dass Gott zornig ist gegen Sünde. Aber wie wirkt sich Gottes Zorn aus auf diese Welt, solange wir noch leben? Was tut Gott mit seinem Zorn? So weit und solange es möglich ist, gibt er Gnade und Barmherzigkeit und Raum zur Buße. Wann hat er angekündigt, es wird einen Retter geben? Hat er 2 Wochen gewartet? Hat er Adam und Eva einfach dahin laufen lassen und denken, jetzt ist alles schlimm, jetzt wir werden nie wieder, es gibt keine Lösung, es gibt keine Hoffnung? Nein, es war in dem Moment, wo er mit denen gesprochen hat, wo sie gesündigt haben, dass er die Lösung auch gegeben hat. Das ist auch ein riesiger Unterschied zwischen gerechter Zorn und fleischlicher, egoistischer Zorn. Gerechter Zorn ist immer lösungsorientiert. Es sieht ein Problem und will das Problem lösen. Egoistischer Zorn ist zerstörerisch, will eigentlich den anderen kaputt machen. Wir wollen heute genau dieses Problem betrachten. Wir leben in einer zornigen Welt. Viele Menschen verbringen jeden Tag in einem innerlichen Kerker. Die sind frei, sie können herumlaufen, aber in ihrem Herzen drinnen sind sie eingesperrt. Und sie glauben, es gibt keinen Ausweg aus diesem Kerker, aus diesem Gefängnis. Die sind verbittert, sie sind zornig. Irgendjemand, irgendetwas, irgendwas ist passiert. Und die sind wirklich innerlich zornig. Es war ungerecht, es war schlimm. Und da besteht eigentlich keine Diskussion drüber. Es ist einfach so, es ist auch die Wahrheit. Aber sie wissen nicht, wie sie mit diesem Zorn umgehen können. Oder sie wissen es schon und sie lehnen den Umgang damit ab. Jesus gibt uns hier die klare Erklärung, dass dieser Herzenszustand ist das Problem. Und dass er selbst und nur er eben uns dadurch helfen kann. Das Problem ist wirklich unser Herz. Betrachten wir kurz, was wir bis jetzt gesehen haben. Erstens, Jesus fängt seine Predigt an, indem er positiv erklärt, wer glückselig ist. Da können wir nicht alles wiederholen, aber diese Seligpreisungen sind herrlich. So, das ist das Herz. Zuerst will er uns verändern und dann will er, dass wir was tun. Er will uns ein neues Herz geben. Und dann hat er auch eben klar gesagt, dass dieses neue Herz da diese Bewirkung hat, dass du und ich Salz und Licht sind in dieser Welt. Das ist nicht, wir versuchen Salz und Licht zu sein, sondern wenn wir ein neues Herz haben, dann sind wir Salz und Licht. Das ist ganz normal. Jetzt, das Leuchten kann unterschiedlich stark sein und das Salz kann auch unterschiedlich salzig sein, aber wenn du gar nicht leuchtest, wenn du überhaupt nicht salzig bist, dann bist du auch nicht errettet. Das ist wie in anderen Stellen, wo überhaupt keine Frucht und Veränderung vorhanden ist, wo man einfach nur so ist wie in der Welt, dann hast du kein Leben. So, der hat uns gesagt, wir sind Salz und Licht, und dann hat er uns davor gewarnt, eben, dass er nicht gekommen ist, um das Gesetz zu eben aufzulösen, sondern das Gesetz zu erfüllen. Und unsere Gerechtigkeit ist schon sehr wichtig, aber diese Gerechtigkeit ist was ganz anderes, als was die Pharisäer eben vorgestellt haben. Und jetzt fängt er an mit, hier ist das erste Beispiel. Was haben die Pharisäer eben damals gelehrt? Ihr habt gehört. Okay, die Pharisäer haben gelehrt. Die Schriftgelehrten der damaligen Zeit haben gesagt, es war gängige, normale Verstand oder was die damals geglaubt haben, dass es so wirklich ist. Und zwar, Vers 21, du sollst nicht morden. Wir haben in unserer Übersetzung töten, aber natürlich, das ist nicht, was im Originalen die Idee ist, weil manchmal ist es auch notwendig um Selbstverteidigung und für auch der Herr hat sein Volk in Krieg hineingeschickt, aus gerechten Gründen. Es ist nicht alle Art von Töten ist ungerecht. Auch die Staat muss in einer gewissen Art und Weise Gerechtigkeit wiederherstellen. Mord ist was ganz anderes. Das ist, wo man egoistisch aus eigenem Zorn heraus jemanden umbringt. Das ist eigentlich, was das Wort an sich bedeutet. Du sollst nicht morden. Okay? Das ist nicht schwer zu verstehen, oder? Ich glaube, wir alle sind da einig, das wäre was Schlechtes. Sollten wir nicht machen, okay? Das Problem ist nicht, dass die Pharisäer sagten, ihr sollt nicht morden. Das ist eh richtig. Nur was haben sie danach gemacht? Dann haben sie die Begründung gegeben, warum du nicht morden sollst. Und sie haben dann eine andere Stelle aus später im Gesetz, nicht aus den 10 Geboten, wo es steht, wer aber tötet, der wird dem Gericht verfallen sein. Sie haben diesen Tat schlicht und einfach mit der äußerlichen Wirkung verbunden. Das ist so wie, ich morde nicht, weil ich weiß, wenn ich morde, das Gesetz sagt, dann werde ich umgebracht werden. Und das sollst du nicht wollen. Das wäre schlimm. Todesstrafe war damals in Israel natürlich die gängige Strafe für vorsätzlicher Mord. Und die Pharisäer haben gesagt, ja, sollst nicht morden, weil dann bist du Todesstrafe würdig und du wirst umkommen. Das sollst du nicht machen, dann hast du das Gesetz nicht eingehalten. Jesus sagt uns dann aber, das geht nicht annähernd weit genug. Ich aber sage euch. Und hier müssen wir auch kurz anhalten und das einsickern lassen. Hier steht Jesus aus Nazareth. War nie bei irgendeiner religiösen Schule der damaligen Zeit dabei. Er hatte keine lange Ausbildung bei den Pharisäern oder Schriftgelehrten. Dieser Jesus Christus, oder er war Jesus aus Nazareth, haben sie damals gesagt. Wir wissen, Christus ist nicht sein Nachname, das ist sein Titel, er ist der Messias. Jesus steht jetzt da und sagt zu allen Menschen, die ihn zuhören, ich sage euch etwas, das anders ist, als was die große religiöse Lehrer euch schon immer gelehrt haben. Die liegen falsch. Wie kann er das tun? Das kann er nur deswegen tun, weil er der Messias ist. Weil er der Christus tatsächlich ist. Und er hat seinen Dienst begonnen und jetzt verkündigt er das Königreich Gottes, wie es wirklich ist. Aber er entspricht nicht die gängige Lehre der damaligen Zeit. Lass es dich nicht überraschen, wenn die Wahrheit aus dem Wort Gottes sehr, sehr oft die große Strömungen und anerkannte religiöse Richtungen dieser Welt widerspricht und nicht mitschwimmt, sondern ganz im Gegenteil, was anderes behauptet. Jesus sagt, es ist nicht genug, dass du jemanden einfach nicht umbringst und jetzt bist du gerecht vor Gott. Nein, er spricht etwas anders an. Er sagt, das Problem ist nicht nur das Äußerliche, dieses Tat, das du tust. Das ist natürlich schlecht und falsch, keine Frage, aber da fängt es nicht an. Das Problem ist dein Herz. Wenn du nur diese kriminelle Tat meidest, hast du nichts wirklich erreicht in deinem Herzen. Gott will ein aktives Trauern über Sünde, ein aktives Hungern und Dursten nach Gerechtigkeit, eine aktive Barmherzigkeit. Da hat jemand gegen mir etwas getan und ich bin nicht bereit, Feuer mit Feuer zu bekämpfen, sondern ich werde für das, was jemand mir angetan hat, was böse ist, ich werde was Gutes zurückgeben. Weil mein Herz wünscht das Beste für alle in dieser Welt. Unser Fazit heute, unser Herz ist das Problem. Liebe Geschwister, wir werden dieses Fazit ziemlich oft haben in den nächsten Wochen. Aber lasst euch damit nicht jetzt überfordern lassen oder entmutigen lassen. Ich verstehe, Jesus gibt uns die Lösung dafür. Und wir dürfen das einfach klar verstehen, klar anschauen und dann verstehen, dass Gott uns helfen wird, ein neues Herz zu haben durch seine Gnade. In eigener Kraft schaffen wir das nicht. Und das ist der Punkt. Die Pharisäer waren selbstgerecht. Sie haben gedacht, wir schaffen das. Wir haben niemand umgebracht. Was eigentlich auch ein Schwachsinn ist, weil wen haben sie dann gar nicht so lange später, ein paar Jahre später umgebracht? Jesus. Und sie sagen, wir sind aber berechtigt dazu. Sie waren Mörder. Sie haben nicht mal dieses Gesetz eingehalten. Unser Herz ist das Problem. Ein zorniges Herz ist ein mörderisches Herz. Uff. Denk daran das nächste Mal, wenn du im Auto unterwegs bist und irgendjemand tut etwas und du bist versucht, so zu explodieren. Okay, was ist in meinem Herzen los? Okay, ja, das, was der gemacht hat, war nicht gut. Aber warum bin ich so instabil? Warum bin ich so leicht in der Lage zu explodieren? Herr, verändere du mein Herz. Das will ich nicht sein. Gerechtigkeit vor Gott verlangt tatsächlich ein liebevolles Herz. Du wirst in dieser Stelle sehen, wie wahre Liebe in Anbetracht Kränkungen und Beleidigungen und Probleme, wie wahre Liebe reagiert. Wie ein Herz mit diesen Problemen umgeht, die vor Gott wirklich gerecht ist. Wo Gott sagt, genau, das ist, was ich mit diesem Gesetz beabsichtigt habe. Du sollst nicht morden. Du sollst ein Herz haben, das bereit ist zu lieben. Wir wollen, Entschuldigung, ich habe falsch geschrieben da, drei Wahrheiten heute betrachten. Unsere innerliche Haltung, unsere Anbetung und unsere Praxis. Es ist nicht kompliziert heute, aber es ist schwer umzusetzen, wenn wir nicht im Geist wandeln, wenn wir auf unsere Rechte pochen, wenn wir im Mittelpunkt stehen, dann wird es schwer sein. Der Herr möchte uns zeigen, wozu er uns wirklich helfen kann in dieser Welt. Du musst nicht in einem Gefängnis der Bitterkeit und Zorn verweilen. Du kannst durch die Gnade Jesu aus diesem Gefängnis entlassen werden und lernen, wie es ausschaut oder wie es ist, tatsächlich wahre Barmherzigkeit und Liebe für deine Feinde zu haben. Gott ist wirklich so mächtig und so gut. Und dann bist du wirklich frei, wenn du diese Freiheit genießt, dich in auf seinen Weg einschränkst und nicht deinen eigenen Weg gehen willst. So, wir fangen an mit eben dieser innerlichen Haltung. Deine innerliche Haltung gegenüber anderen Menschen ist, was vor Gott zählt, nicht bloß ein äußerliches Verhalten. Wie gesagt, es reicht nicht, dass du einfach jemanden nicht umbringst. Okay, das ist nicht genug. Psalm 34, 14 im Alten Testament steht genau das Gleiche. Weiche von Böse und tue Gutes. Suche den Frieden und jage ihm nach. Suche Frieden. Römer 12, 18 sagt es genauso. Es ist es möglich, so viel es an euch liegt. Okay, du kannst anderen Menschen nicht bezwingen, mit dir in Ruhe und Frieden zu leben. Aber wenn es von deiner Seite, so viel es an dir liegt, so haltet mit allen Menschen Frieden. Das ist Gottes Plan, das ist das Gesetz Jesu, das ist das Gesetz des Geistes, dass wir in Beziehungen und in Verbindung mit Menschen sind, die friedvoll sind, die nicht so voller Spannung und Zorn und Bitterkeit und diese Dinge sind. Das ist Gottes Wille für uns. Jesus betont die gleiche Wahrheit hier in Vers 22 mit drei verschiedenen Beispielen. Und das Interessante, manchmal verliert man sich in der Diskussionen über, was ist der Unterschied zwischen diese drei Facetten. Ob es heißt, ohne Ursache zürnt oder eben Raka sagt oder du Narr. Und da wird sehr viel darüber diskutiert, was ist der Unterschied hier und wann bin ich jetzt in dieser Kategorie, wann bin ich in der Kategorie. Und eigentlich, der Plan Jesu hier ist, etwas ganz anders darzustellen. Und zwar, die Pharisäer haben gesagt, wenn du jemanden umbringst, dann bist du schuldig. Jesus sagt, wenn du falsch denkst, wenn du falsch sprichst, wenn du Leute verachtest, bist du schuldig. Was ist in deinem Herzen? Wie denkst du über Leute? Fangen wir an mit dem ersten. Ohne Ursache zürnt, der wird dem Gericht verfallen sein. Wie manche von euch wahrscheinlich wissen, in der Elberfelder ist fehlt diese ohne Ursache. Es steht dann, wer einfach zürnt. Da gibt es eben Manuskripten, wo diese zwei Worte nicht vorhanden sind. Und macht euch da keine Sorgen. Wir müssen jetzt nicht unsere Bibel wegschmeißen und jetzt Angst haben. Jetzt weiß ich gar nicht mehr, was Gottes Wille ist für mein Leben. Ist es jetzt mit oder ohne Ursache? Wie soll ich und wann soll ich jetzt zornig sein? Weißt du, manche Leute wirklich streiten über diese Worte und meinen, das wäre so extrem wichtig. Aber wenn das so wichtig wäre, lies einfach in Epheser 4. Epheser 4, der Paulus sagt uns dann eigentlich etwas, das sogar noch stärker ist. Wenn du die zwei Worte weglässt, ist es sogar noch stärker als vorher. Und so wie in Epheser 4 eigentlich das steht. Epheser 4 und Vers 31 sagt, alle Bitterkeit und Wut und Zorn und Geschrei und Lästerung sei von euch weggetan. Weg damit. Soll nicht vorkommen. Samt aller Bosheit. Das ist keine Rede von, außer die paar Momente, wo du einen richtigen Grund hast, zornig zu sein. Der Punkt, was Jesus hier sagt, ist nicht dir mitzuteilen, du, es ist ganz in Ordnung, dass manchmal, weil du einen richtig guten Grund hast, fleischlich zornig zu sein, oder da kannst du zornig sein. Du bist jetzt im grünen Bereich. Das ist nicht, was er sagt. Es ist, wenn diese zwei Worte tatsächlich ursprünglich dabei waren, dann will er unterscheiden zwischen eben gerechter Zorn und ungerechter Zorn. Und wie wir schon gesagt haben, gerechter Zorn ist nicht ich-orientiert. Es ist Gott-orientiert oder mein Mitmenschen orientiert. Ich kann nicht zuschauen, wenn ich jetzt, sage ich mal, mit Grace unterwegs bin, irgendwo im Innenstadt und ich muss schnell weg und dann schaue ich zurück und da ist irgendein böser Mann und der fängt an, meine Frau zu verprügeln. Jetzt soll ich da hinschauen und sagen, ach schau, der liebe Mann hat wahrscheinlich nichts Besseres zu tun. Vielleicht kann ich ihm irgendwie etwas anderes geben zu tun oder wie kann ich ihn? Oder soll ich in meinem Herzen wirklich ein Missfallen daran haben und zornig sein, hey, was machst du da? Oder? Wenn ich da einfach, oh schau, Opa, da hat er sich wieder geschlagen. Boah, ich soll aber nicht zornig sein. Weißt du, das ist in diesem Moment, natürlich ist Zorn sogar angebrochen. Was sollte ich tun? Ich soll zu meiner Frau hinlaufen, ich soll sie helfen, ich soll da irgendwas unternehmen, ich soll die Polizei anrufen, ich soll tun, etwas tun. Ich kann nicht einfach zuschauen. Das ist eine gerechte Art von Zorn. Jetzt, wenn ich den Mann von meiner Frau getrennt habe und dann hole ich eine Pistole aus meiner Tasche und erschieße ihn und sage, ja, du hast meine Frau eben verprügelt, da sind wir nicht mehr in einer gerechten Zornsituation, oder? Das geht nicht. Gar nicht. So ist, wenn diese zwei Worte tatsächlich ursprünglich vorhanden waren, ist die Idee, es gibt sehr wohl eine Art gerechter Zorn, aber meistens ist das nicht bei uns das Problem. Wenn die Worte nicht vorhanden sind, dann sagt es 1:1 das, was Epheser 4, 31 uns sagt. Für den Christ ist der Standard so hoch, dass dieser zornige Zustand voll weichen soll und Barmherzigkeit und Liebe, wie in Vers 32, seid aber gegeneinander freundlich und barmherzig und vergebt einander, gleich wie auch Gott euch vergeben hat in Christus. Und diejenigen, die sagen, ja, das gilt nur für zwischen Geschwister, nur zwischen Christen. Entschuldigung, ich weiß nicht, was man dazu zu so einem Einwand sagen soll. Geschwister sollst du lieb behandeln, aber Ungläubigen kannst du gemein behandeln. Das ist ja Blödsinn. Also was soll man mehr dazu sagen? Das ist eine Herzenshaltung, das für alle Menschen gilt. Okay? Gott will, dass wir so sind wie Christus. Christus starb für die ganze Welt. Er ist der für uns alle. Und er ist gnädig. Ohne Ursache soll man nicht drüber streiten. Dann ist man wieder in einem gesetzlichen Bereich. Was darf ich nicht? Habe ich eine gute Ursache? Nein. Was ist in meinem Herzen? Jesus sagt, du wirst gerichtet, wenn du zornig bist gegenüber deinem Bruder. Und dann das nächste, Raka. Was ist das? Das ist ein Wort, das damals heißt so wie Trottel heute. Du Trottel, du Idiot, du Gehirnloser, du bist ein Idiot. Und du, wenn du anderen Menschen mit so einem Wort ansprichst, Jesus sagt, wer zu seinem Bruder sagt, Raka, der wird dem Hohen Rat verfallen sein. Der wird auch gerichtet. Das ist auch nicht in Ordnung. Das kann man nicht als gerecht erklären. Hat niemand umgebracht, aber das geht nicht. Das ist nicht entspricht Gerechtigkeit. Eine respektlose, beleidigende Art und Weise, mit Menschen umzugehen, ist nicht in Ordnung. Rufmord, Tratschen über Leute, diese Dinge sind nicht ein Herz der Liebe. Wir Eltern müssen besonders hier aufpassen, dass wir unsere Kinder, wenn sie kindliche Dummheiten oder jugendliche Dummheiten tun, und wir alle sind schuldig hier, oder? Wir sind alle hier schuldig. Dass wir als Eltern unsere Kinder mit unseren Worten nicht verletzen. Dass wir nicht ein zorniges Herz haben über unsere Kinder. Wir sollten das vielmehr erwarten, dass unsere sündige Kinder auch Sünde tun und sie dann helfen, weiterbringen, ermutigen und stärken. Glückselig sind die Sanftmütigen, hat der Herr Jesus gesagt. So, Jesus bringt das sogar jetzt in unsere Sprache hinein. Wenn du sagst, ich habe niemanden umgebracht, ich bin gerecht. Jesus sagt, aber wie redest du mit Leuten? Wie viele Menschen hast du mit deiner Zunge umgebracht? Ja, das ist ja nicht Mord. Jesus, aber das kommt aus dem gleichen Herzen heraus. Das ist das gleiche Problem. Und am Ende, du Narr, das geht noch stärker. Das ist nicht nur, du bist jetzt beleidigend in deiner Art und Weise, sondern du hast jetzt eine Haltung gegenüber Leuten, wo du diesen Menschen überhaupt keinen Wert zuschreibst. Du hast Menschen zu wertlose Gegenstände erklärt. Wenn du sagst, du bist ein Narr, dann meinst du eigentlich damit, du bist ein totaler Verrückter. Du bist nicht mal bei Sinnen, du hast überhaupt nichts anzubieten. Du bist nichts wert. Und wir sehen das leider in unserer Welt immer wieder. wo Menschen als nicht, ja, keine Würde mehr haben. Wir sehen das vor allem heute mit unseren Babys in dieser Welt. Kein Mensch würde sagen, ein Baby ist ein Narr, aber wie handeln so viele Menschen heute? Sie haben diese Haltung, dieses neue Leben, das in meinem Bauch ist, ist kein Mensch. Und das kann ich umbringen, wenn es mir einfach nicht passt. Ich will nicht, dass dieses Baby mein Leben einschränkt. Weder vor, dass es in mir begonnen ist, bevor es empfangen wurde, noch nach. So, es ist kein Mensch für mich, ich bring's um. Das ist Mord. Es fängt an mit einer Denkweise. Du hast jetzt eine neue Kreatur Gottes als unbrauchbar eben erklärt und dann danach gehandelt. Diese Art von Zorn, auch wenn es nicht dahin dazu führt, dass man tatsächlich eine Waffe herausholt und jemanden körperlich umbringt, ist aber in unserem Herzen tatsächlich eine Art Todesurteil gegenüber unseren Mitmenschen. Für mich bist du tot. Hast du es mal gehört? Für mich ist der tot. Er existiert nicht mehr für mich. Das ist diese Herzenshaltung. Der Mensch wird selbst zum Ankläger, Richter, Geschworener, dann ist er auch der Scharfrichter und dann sagt er, Gott, ich habe es richtig gemacht. Ich habe deine Rolle besser gemacht als du. Was Mose gemacht hat damals, als er den Felsen mit seinem Stab geschlagen hat, statt gesprochen hat. Gott sagte, zeig Gnade. Gott sagte, gib das Volk, was sie brauchen und tu das in eine sanfte Art und Weise, weil ich gnädig bin. Und Mose sagte, oh nein, ich habe die Nase voll von diesem Volk. Ich habe das jetzt so viele Jahre lang erlebt und jetzt schon wieder und wir sind gerade bereit, ins Land hineinzugehen. Und jetzt sind sie immer noch so gemein und so. Ich will denen zeigen. Und dann steht er da und sagt, warum behandelt ihr mich so schlecht? Muss ich euch Wasser aus diesem Felsen geben? Hat Mose jemals Wasser aus irgendeinem Felsen gegeben? Hat er diese Autorität? Siehst du, er übernimmt Gottes Autorität und sagt, okay, Gott sagt, sei gnädig. Ich sage aber, ich habe die Nase voll. Und jetzt geht's los. Jetzt wird's denen zeigen. Und ihr kennt die Geschichte, wie es weitergeht. Er schlägt den Felsen und nichts passiert. Warum? Das war nicht Gottes Plan. Aber dann schlägt es noch einmal und Gott gibt das Volk Wasser. Warum? Weil er immer noch gnädig ist. Aber dafür, wer wurde dann verboten, ins Land hineinzugehen? Mose. Sein Zorn. Er wollte Gottes Rolle übernehmen und hat eigentlich Gott vor dem Volk nicht geheiligt. Und das ist, was wir in unserem Zorn immer wieder tun. Es entsteht aus unserem Herzen. Wir sagen, Gott, ja, ich weiß, du bist der gerechte Richter, aber wie du jetzt richtest, was du jetzt tust, ist nicht weit gehend, nicht mal annähernd genug und ich muss jetzt nachlegen. Ich helfe dir ein bisschen aus. Okay? Die Hölle später ist nicht genug oder was auch immer. Jetzt werde ich aushelfen. Und Gott sagt, nein, das ist nicht das Herz, das du haben sollst. Überhaupt nicht. Und wie wir schon gesagt haben, Jesus ist gekommen, um uns aus unserer Sünde zu retten. Er liebte uns, als wir noch Sünder waren. Am Kreuz sagte er nicht, ihr dumme, narrische Idioten da unten, die mich jetzt kreuzigt, ich werde es euch eines Tages heimzahlen. Hat er das gesagt? Nein, Vater, vergib ihnen. Sie wissen nicht, was sie tun. Selbst da hat er kein zorniges Herz. Wann siehst du Gottes Zorn? Nur in dem Moment, wo die Menschen tatsächlich alle Gnadenangebote, die er gegeben hat, alle Hilfeleistungen, die er im Raum stellt, wo die Menschen sagten, nein, 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 und ihn so stark rebellieren, sie sind ihr ganzes Leben durchgegangen und jetzt stehen sie vor ihm als ewiger Gott. Und da richtet er nicht, weil er eine große Freude daran hat, keine Freude daran, aber weil er gerecht und heilig ist. Er muss nach seinem Charakter handeln. Und da kann er nicht Sünde dulden. Selbst im Alten Testament siehst du, 3. Mose 19, ab Vers 17, da steht dann eben, du sollst deinen Bruder nicht hassen in deinem Herzen, sondern du sollst deinen Nächsten ernstlich zurechtweisen, dass du nicht seinetwegen Schuld tragen musst. Du sollst nicht Rache üben noch Groll behalten gegen die Kinder deines Volkes, sondern du sollst deinen Nächsten lieben wie dich selbst. Warum? Ich bin der Herr. Ich bin euer Gott. So bin ich. Es ist Christus ähnlich. Das ist Gott ähnlich, so zu lieben. So ein paar Fragen. Wie oft brüllst du deine Arbeitskollegen an?
Was denkst du da?
Wie oft brüllst du deine Familie an? Du machst nichts nutz. Du machst immer alles falsch. Hörst du überhaupt nicht auf mich? Wie oft hinterlässt du eine Situation und du weißt, da ist Spannung da und du machst nichts? Wie oft oder gibt es jemanden in deinem Leben, in deinem Herzen, wo du sagst, der ist für mich tot? Ja, der lebt noch, aber nie wieder will ich diese Person sehen. Nie wieder will ich mit dieser Person Kontakt haben. Der ist für mich tot. Soll gleich in die Hölle fahren. Uff. 1. Johannes 2, Vers 9 und bis 11. Wer sagt, dass er im Licht ist und doch seinen Bruder hasst, der ist noch immer in der Finsternis. Wer seinen Bruder liebt, der bleibt im Licht und nichts Anstößiges ist in ihm. Wer aber seinen Bruder hasst, der ist in der Finsternis und wandelt in der Finsternis und weiß nicht, wohin er geht, weil die Finsternis seine Augen verblendet haben. 1. Johannes 3, Vers 15. Jeder, der seinen Bruder hasst, ist ein Mörder. Und ihr wisst, dass kein Mörder ewiges Leben bleibend in sich hat. Johannes 4, Vers 20. Wenn jemand sagt, ich liebe Gott und hasst doch seinen Bruder, so ist er ein Lügner. Denn wer seinen Bruder nicht liebt, den er sieht, wie kann der Gott lieben, den er nicht sieht? Und dieses Gebot haben wir von ihm, dass wer Gott liebt, auch seinen Bruder lieben soll. Das ist, was für ein Herz der Herr uns geben möchte. Dass du sogar, wie Jesus später in der Bergpredigt sagt, Liebe für deinen Feinden haben kannst. So als erstes spricht er diese Idee an. Es dreht sich nur um den Tat. Wenn du den Tat nicht begehst, wenn du niemanden umgebracht hast, bist du gerecht. Er sagt, nein, dass du gegen jemanden zornig bist, dass du eben in deinem Herzen, in deinen Worten jemanden fertig machst und wenn du jemanden als unbedeutend, als jemanden keine Würde zuschreibst, das ist das Gleiche wie Mord. Da hast du in deinem Herzen schon jemanden umgebracht. Das ist mangelnder Gerechtigkeit. Und dann gibt er noch weitere Erklärungen. Wie geht dann jemand mit einem gerechten Herz um? Wozu ist er bereit? Wie geht das mit Anbetung? Bei der Anbetung Gottes prüfst du deine zwischenmenschlichen Beziehungen, willst kein Heuchler sein. Du kommst damals zum Tempel, bringst dein Opfer, heute würde ich sagen, du kommst in der Gemeinde, willst anbeten und du bist da mit einem offenen Herz. Herr, zeig mir. Gibt es irgendwas, das ich in Ordnung bringen soll? Und wenn der Herr dir was zeigt, wenn du in deinem Kopf merkst, oh Mann, da ist etwas, das ich in Ordnung bringen sollte, du bist kein Heuchler, du bringst das bei der nächsten Gelegenheit in Ordnung. Damals konntest du dein Opfer einfach dort liegen lassen, dort hingehen und dann wieder zurückkommen. Heute natürlich ist es ganz andere Sache, aber die Idee ist, du bringst das in Ordnung so bald wie möglich. Das ist die Idee, die du hast. Dieser Ablauf, du kommst zum Altar, du erinnerst dich daran, du lässt deine Gabe stehen, du bringst das in Ordnung. Nicht kompliziert, oder? Ist das ein gerechtes Herz? Ja, das ist ein Herz, das in der Lage ist, sich korrigieren zu lassen vom Herrn. Das ist Gerechtigkeit. Nicht einfach, ich habe ihn nicht umgebracht, ich bete dich weiter an. Er lebt noch, oder? Ja, er lebt noch, aber du in deinem Herzen, da ist Spannung da. Und da musst du handeln. Das ist Gottes Plan für dich. Er will nicht, dass du mit Spannung durch das Leben gehst, sondern Freiheit im Heiligen Geist. Und Freiheit hat auch damit zu tun, dass du Probleme in Ordnung bringst. Liebe Geschwister, wie oft in der Geschichte der Gemeinde gibt es Spannungen in Familien, in Freundeskreisen, auch einfach zwischen Geschwistern. Du hast sogar in Philippi die Geschichte mit eben die Frauen dort, die Spannungen hatten. Paulus sagt, bring das in Ordnung. Wie ist es aber dann mit eben Ehepaaren, die zu Hause miteinander streiten, viel streiten, mit Vätern, die mit den Kindern streiten, oder Mütter, die mit den Kindern streiten, und Zorn und Zank ist auf der Alltagsmenü. Und dann kommen sie zur Gemeinde. Und hier in der Gemeinde ist es dann ruhig. Es ist dann natürlich, niemand traut sich in der Gemeinde seine Frau oder sein Kind anzubrüllen. Das wäre natürlich nicht anständig. Aber dann vielleicht im Auto, auf der Heimreise oder auf der Herreise, da wird gebrüllt, da wird geschimpft, da wird lieblos miteinander umgegangen. Ich habe jetzt keine Einsicht in eurem Leben. Ich sehe jetzt nicht jemanden sagen, oh, James oder ich weiß was. Aber das passiert, oder? Das passiert. Die Frage ist, was ist in meinem Herzen? Ich darf niemals sagen, ich bin berechtigt dazu, weil weißt du, das und das ist passiert. Das und das ist tatsächlich passiert. Aber was für ein Herz hast du? Bist du bereit zu lieben, auch wenn andere Leute Sünder sind? Das ist ein gerechtes Herz. Das ist, wie Christus ist. Das ist, wo du auch frei bist, um himmlische Ziele zu verfolgen. Jeremia spricht das Problem im Alten Testament an. Jeremia 7, Abvers 8. Siehe, ihr verlasst euch auf trügerische Reden, die keinen Nutzen bringen. Meint ihr denn, nachdem ihr gestohlen, gemordet, die Ehe gebrochen, falsch geschworen, dem Baal geräuchert habt. Stell dir vor, Israeliten beten Götzen an. Und dann, da sagt er, geräuchert habt und anderen Göttern nachgelaufen seid, die ihr nicht kennt, dass ihr dann kommen und vor mein Angesicht treten könnt. Glaubt ihr, ich sehe das Ganze nicht? In diesem Haus, das nach meinem Namen genannt ist, und sprechen, wir sind errettet. Der Jahwe, der Gott Israels, ist unser Glücksbringer. Wir leben, wie wir wollen, aber wir sind errettet. Nur um dann alle diese Gräuel weiter zu verüben, keine Lebensänderung. Ist denn dieses Haus, das nach meinem Namen genannt ist, in eure Augen zu eurer Räuberhöhle geworden? Ja, wahrlich, auch ich sehe es so an, spricht der Herr. Liebe Geschwister, es ist unser Vorrecht, ein verändertes Leben zu genießen. Wir dürfen nicht sonntags ein Spiel spielen und unter der Woche das eigene, ein sündhaftes Leben. Oder Micha 6, 6-8. Womit soll ich vor den Herrn treten, mich beugen vor dem erhabenen Gott? Soll ich mit Brandopfern, mit einjährigen Kälbern vor ihn treten? Hat der Herr Wohlgefallen an Tausenden von Widdern oder an unzähligen Strömen von Öl? Soll ich meinen Erstgeborenen geben für meine Übertretung, die Frucht meines Leibes für die Sünde meiner Seele? Es ist dir gesagt, o Mensch, was gut ist und was der Herr von dir fordert. Was anders als Recht tun, Liebe und demütig wandeln mit deinem Gott. Die Pharisäer hatten diese Bibelstellen. Sie wussten, was im Alten Testament steht. Nur nicht zu morden erfüllt nicht mal annähernd Gottes Gerechtigkeit. Ein Herz der Liebe und Gerechtigkeit und Demut mit Gott zu wandeln, ist, was Gott sucht. Das hat sich nicht geändert bis heute. Ein gerechtes Herz schützt sein Herz davor, seinen Mitmenschen seelisch umzubringen. Wenn er dann Gott anbetet oder wenn sie Gott anbetet, ist er offen und will, dass Gott zeigt, hey, das und das und das, bring das in Ordnung, tu das, folge mir nach. Und dann sagt er in seinem Herzen, ja, ich tue das sofort. Nicht, ich werde es mir überlegen, vielleicht. Sondern nein, ja, Herr, was du willst, ist, was ich tue. Ich will nicht in Spannungen leben. Er deeskaliert Situationen, nicht eskaliert sie. Und das ist der letzte Punkt. Ein gerechtes Herz ist lösungsorientiert, nicht stur und unversöhnlich. Hier hast du dann die Aussage, dass der Herr gibt, sei deinem Widersacher bald geneigt, während du noch auch mit ihm auf dem Weg bist. Und wenn du das durchliest, verliere nicht, was Gott sagen will, in den Details. Der Punkt ist, wenn was passiert, bring es so bald und so schnell wie möglich in Ordnung, weil du hast keine Ahnung, wie das ausufern wird. Du hast absolut keine Ahnung, wie das ausufern wird. Es kann sein, da du so stur und so unmöglich bist, dass du dann ins Gefängnis sogar am Ende landest und lange Zeit nicht mal für den Herrn gebrauchlich bist. Bring die Sachen so schnell wie möglich in Ordnung. Ein gerechtes Herz ist lösungsorientiert. Der brennt die Brücken nicht ab. Na, der hat das und das gemacht. Nie wieder. Nein, nö, na. Okay, hat gemacht. Geht Jesus mit dir um? So um? Da musst du die Frage stellen, oder? Wenn der Herr Jesus mit mir so umgehen würde, wie ich mit meinen Mitmenschen umgehe jetzt, die gegen mich was getan haben. Und ich bin so unversöhnlich, so stur, so, ich poche auf meine Rechte. Wenn der oder die nicht kommen und sich richtig stark entschuldigen bei mir, dann werde ich nie wieder mit denen reden. Weißt du, diese Idee, wenn das in unserem Herzen ist, was, wenn der Herr Jesus das mit dir tun würde? Und sagt, na, ja, du bist mein Kind, aber ich höre dich nicht. Nein, nein, kein Interesse an dich. Bist du nicht dankbar, dass er geduldig ist, dass er liebevoll ist, dass er treu ist? Wer ist der Widersacher? Es könnte alles Mögliche sein. In diesem Zusammenhang wahrscheinlich jemand, den du Geld schuldest. Und du kannst es nicht zahlen oder was weiß ich. Und er sagt, bring das in Ordnung. Sei bereit, tatsächlich eine Lösung zu finden. Und lass nicht zu, dass das schlimmer wird. Wir haben gesehen, wie tödlich Gesetzlichkeit und Gesetzlosigkeit ist. Beide sind lieblos, okay? Beide sind lieblos. Lass uns noch einmal diese Gedanken betrachten und versuchen, eben die einzusetzen. Wo passen die hinein? Gesetzlichkeit ist dann natürlich diese Idee. Ich habe niemanden umgebracht. Ich bin gerecht vor Gott. Was? Ich bin kein Mörder. Bin gut. Alles in Ordnung. Wo passt dann die anderen Sachen, die der Herr Jesus anspricht? Das ist dann natürlich bei Gesetzlosigkeit. Bin beleidigend. Ja, warum nicht? Der war ja ein Idiot. Das ist nur die Wahrheit. Ich muss da nicht jetzt mich an irgendwelche Regeln halten in meinem Reden. Unversöhnlich. Naja, was soll ich tun? Das ist passiert. Ich habe ihn nicht umgebracht, aber ja, das ist ja normal. So sprechen alle Leute. Das ist ja ganz normal. Oder dann hast du nachtragend, oder? Naja, was soll ich ihnen vergeben? Soll ich sie Vergebung schenken? Und da Spannung und boah, boom, boom, boom. Was da, du siehst, auf beiden Seiten hier bist du nicht auf dem Weg Jesu. Du bist in deinem Lüsten, in deinem Sünden gefangen und du hast keine Freude in deinem Herzen. Du bist eigentlich innerlich gespalten. Jesus ist gar nicht in deinem Blickfeld. Wer ist im Blickfeld? Diese Person, die was Schlimmes getan hat, und der wird ja, boah, der wird spüren. Weißt du, ich habe das schon oft gesagt und ich finde es so gut, dass man immer wieder daran denkt, Bitterkeit, wo du sagst in deinem Herzen, es gibt zwei Arten von Zorn, das Explosive und dann das Hineinfrisst. Bitterkeit ist, dass das hineinfrisst und du sagst nichts. Und das ist diese Idee, ich werde jetzt dieses bittere Gift der Bitterkeit schlucken und ich hoffe, dass der andere daran stirbt. Ich trinke dieses Gift hinein, mir geht es so schlecht, ich bin verbittert, ich bin unrund, ich bin böse und der soll es richtig spüren. Ich hoffe, der stirbt an meiner Bitterkeit. Und der andere, wenn er oder sie biblisch handelt, dann sterben sie überhaupt nicht, sondern versuchen, Lösungen zu geben. Weil der Verbitterte sagt, nein, nein, Lösungen gibt es nicht. Bis du jetzt wirklich schlimm ausschaust, genauso unglücklich bist, wie ich bin, dann vielleicht überlege ich mir. Weißt du, wie verrückt das ist? Das ist ein liebloses Herz. Das ist satanisch, das ist zerstörerisch. Und es löst nichts. Es sagt, ich bin zornig und verbittert, ich rechtfertige meine angespannte Beziehungen. Es gibt keinen anderen Weg, so ist das Leben einfach. Und Jesus sagt, so ist diese gefallene Welt, aber so sind nicht meine Himmelsbürger. Wenn dein Herz mir gehört, bist du barmherzig. Bist du einer, der liebt Gerechtigkeit, sehnt sich danach. Und das ist auch Gerechtigkeit gegenüber den Menschen, die dich schlecht behandeln. Es ist diese liebloses Herz ist, was Jakobus 3 sagt, das Gegenteil ist von himmlischer Weisheit. Das ist eine Nichtbereitschaft, angesprochen zu werden. Rede nicht mit mir drüber. Lass das einfach. Ich bin glücklich in meinem Zorn. Komische Aussage, oder? Ich will meinen Zorn behalten. Das ist reine fleischliche, innerliche Sache, wo man sagt, ich möchte, dass das Problem eskaliert. Ich will nicht, dass das Problem abgeschafft wird. Versöhnung, Vergebung vorkommt. Genau das Gegenteil von unserem Herrn Jesus, oder? Genau das Gegenteil von unserem Herrn Jesus. Der Herr Jesus kam in eine Welt, die ihn nicht angenommen hat. Und er wusste das schon im Vorhinein. Und er sagt, aber jeder, der an mich glaubt, der kriegt ein Anrecht, ein Kind Gottes zu werden. Du kriegst Rechte von mir, einfach indem du mich im Glauben annimmst. Ein liebevolles Herz ist geduldig und mild. Wie geduldig und mild war der Herr Jesus? Du hast so viele Beispiele. Die Sünderin kommt mit dieses Öl und salbt sein Haupt und seine Füße. Und er sagt, hey, lass mich, bitte rühr mich nicht an, du Sünderin. Boah, ja, eklig. Das haben die Pharisäer gedacht, oder? Ja, wenn der Herr wüsste, wer diese Frau ist, der das jetzt gerade tut, da hätte das nicht zugelassen. Siehst du, das ist der Unterschied zwischen mild, geduldig, liebevoll und verurteilend, verbittert, zornig, arrogant. Ich bin besser, selbstgerecht. So ist Jesus nicht. Und am Kreuz, wie wir schon erwähnt haben, sein Herz war für eine Lösung für angespannte Beziehungen. Im Garten Eden, die Lösung wurde sofort angeboten. Gott hat sofort Kleidung für Adam und Eva geschaffen, damit sie nicht nackt sein mussten. Sie hatten diesen Charme und er hat sofort geholfen. Und dann in Geschichte, in der Bibel, die Entwicklung der Bibel weiter und weiter und weiter. Der Herr gibt mehr und mehr, bis die Zeit erfüllt war. Es hat ein Prozess war notwendig, bis Jesus kommen konnte. Dann ist er gekommen. Und was hat er getan? Alles vollbracht. Als wir noch Sünder waren, starb er an unserer Stelle am Kreuz. Sein Zorn, Gottes Zorn, das uns eigentlich an uns ausgeübt werden sollte wegen unserer Sünden, hat Jesus voll und ganz auf sich genommen, ohne es verdient zu haben. Dieses gerechte Strafe eines heiligen Gottes. Und das ist wahre Liebe. Das ist voll ansprechbar. Erkennst du, dass du sündig bist vor Gott, dass dein Herz voll ist mit diesen Spannungen und dieser Gehässigkeit? Vielleicht die Leute, die du am nähesten bist, kannst du am wenigsten ertragen? Es ist auch interessant, wie näher wir Menschen sind, desto mehr Freiheiten erlauben wir uns. Und Erwartungen sind noch größer. Wir behandeln tatsächlich manchmal fremde Leute besser als unsere eigene Familie. Das ist verrückt, aber das ist in unserem Herzen drin. Wir schauen auf die negative Sachen und nicht auf die positiven und sind nicht ansprechbar. Der Herr Jesus, ansprechbar. Was sagt uns Römer 10? Jeder, der den Namen des Herrn anruft, wird, vielleicht, wenn er sich überlegt und denkt, ja, soll ich ihn jetzt anzuhören? Soll ich ihn erretten? Der ruft mich an, Herr Jesus, ich brauche dich. Und Jesus sagt, ja, aber weißt du was, ich habe gerade gesehen, was du gemacht hast. Ich habe gerade gesehen, wie du Menschen schlecht behandelt hast. Ich überlege es mir noch. Tut er das? Nein. Er sagt, endlich kommst du zu mir für die Lösung und absolut, ja, du kriegst Vergebung. Du kriegst Reinigung. Jetzt steh wieder auf, folge mir nach, lass uns die Sachen in Ordnung bringen. Lass uns vorwärts gehen. Ich hab dich lieb. Das ist Jesus. Und das ist, wie wir auch als Christen mit unserer Familie, mit unseren Freunden, mit unseren Arbeitskollegen, mit Menschen um uns herum umgehen dürfen. Deeskalierend wirken. Hey, das Ziel ist, wirklich Menschen zu helfen. Weißt du, das geht sogar auf Dinge wie, kauft jemand einen Laptop. Ich habe eine Geschichte mal gehört von einem Mann, der behauptete, Christ zu sein. Und er erzählt, er hat einen Laptop wohl gekauft. Als er es aufgemacht hat, hat er gemerkt, es war nicht nagelneu. Es war wahrscheinlich schon ein Rückgabeprodukt. Oder wurde zurückgegeben und wurde verkauft, als ob es nagelneu war. Und er ging dann zurück zum Geschäft, zum Computerabteilung und fing an, lautstark darüber sich zu beklagen. Was ist da? Verkauft mir ein Laptop, das gebraucht ist und nichts Neues und sagt ja gar nichts. Und ist nicht bereit, sich zu beruhigen zu lassen. Bis was? Bis die ihm das geben, was er will. Er ist unglücklich, unzufrieden. Jetzt hier habe ich eine Frage. Gut, du kriegst dann deinen Laptop, den du willst. Du hast deinen Zorn, deinen Unmut, deine Unzufriedenheit klar und deutlich mitgeteilt. Du hast dein neues Laptop, dann gehst du nach Hause. Zwei Tage später gehst du mit einer Evangelisation von der Gemeinde irgendwo in der Innenstadt. Und dann triffst du dieser Mitarbeiter bei diesem Geschäft und sagst, weißt du was, kennst du Jesus? Was wird der sagen? Ja, nein, kenne ich nicht und deinen Jesus will ich auch nicht kennen. Oder? Warum sind diese Dinge für uns so wichtig? Warum sind sie wichtiger sogar als unser Zeugnis für den Herrn? Dieses Zorn, ah, das ist aber ungerecht. Ja, das ist es. Genauso wie Jesus ungerecht am Kreuz für dich gestorben ist. Bist du nicht bereit, die ungerechten Dinge anderer Menschen anzunehmen, damit du ein Werkzeug im Hand Gottes sein kannst? Jesus hat das so gemacht. Oder willst du einfach sagen, na, ich stehe im Mittelpunkt meines Lebens. Ich bin der Wichtige hier. Jesus ist zweitrangig. Wie schaut dein Herz aus? Gibt es Zorn, Bitterkeit, Groll, ablehnende Gedanken gegenüber jemandem? Liebe Geschwister, lass uns praktisch werden. Wir können alle schön sagen, ja, ich bin kein Mörder und ja, ich soll ein Herz des Liebe haben. Super, aber du kriegst keine Vergebung von mir. Uff, komm schon. Mit dir bin ich nicht bereit zu reden. Jetzt Lösungen zu suchen, na, da bin ich nicht bereit. Aber ich liebe Jesus. Nein. Glaubst du, ein guter Mensch zu sein, einfach weil du niemanden umgebracht hast? Liebe Geschwister, ich freue mich, wir freuen uns alle sehr, dass du niemanden umgebracht hast. Okay? Wir sind alle dankbar dafür. Aber selbst wenn du jemanden umgebracht hättest, wie schaut dein Herz heute aus? Was ist in deinem Herzen los? Hast du Vergebung? Liebst du deinen Mitmenschen? Hast du jemanden in deinem Herzen vielleicht auch dann umgebracht? Ist jemand für dich tot? Vergiss nie, dass Jesus für dich am Kreuz gestorben ist, damit du frei sein kannst von diesem Zorn. Und dass er dein Herz anspricht und sagt, finde in mir. Matthäus 18 ist die beste Erklärung dafür, wie du tatsächlich Menschen Vergebung schenken kannst, die gegen dich sündigen. Welche Grundlage hast du dafür? Es ist nicht die Grundlage, sie haben nichts Schlimmes getan. Die schulden dir was. Matthäus 18, wenn du da später Matthäus das liest, lies das zu Hause heute. Und das ist dann eben ab Vers 21, Gleichnis von unbarmherzigen Knecht. Welche Grundlage hast du, um anderen Menschen Verzeihung zu geben? Wenn du verstanden hast, wie viel der Herr Jesus dich verziehen hat, du bist dieser Knecht, der, sag ich mal, in Milliardenhöhe gegen Gott dich schuldig gemacht hast. Und der barmherzige König, du hast ihm angefleht, du hast ihm darum gebeten, bitte gib mir Vergebung, Verzeihung. Und er hat dir deine ganze Schulden vergeben. Und jetzt bist du hier auf Erden und dein Mitmensch schuldet dir 10 Euro. Und du sagst, du willst von mir Vergebung haben? Gib mir meine 10 Euro. Hast du keine 10 Euro, dann ab ins Gefängnis mit dir. Erlebt die volle Strafe, bitte. Du wurdest Milliardenhöhe Summen vergeben, dir wurde das vergeben, und du bist nicht bereit, 10 Euro zu verzeihen? Siehst du das Herzproblem hier? Das ist die Grundlage. Ich will, du willst, dass alle Menschen verstehen und erleben, wie das ist, Vergebung zu genießen, Verzeihung zu genießen. Das ist deine höchste Priorität. Das ist dein Herz, das ist deine große Freude. Und und der Herr gibt dir Kraft, das zu tun. Und du wirst merken, diese Kraft kommt nur vom Kreuz. Wenn du Jesus nicht kennst, wenn du nicht sein Kind bist, sind diese Dinge etwas, das gar nicht wirklich von deinem Herzen möglich sind. Zuerst brauchst du das neue Herz, vor Christus im Glauben zu kapitulieren. Dann wirst du mit dem Heiligen Geist erfüllt. Und dann gibt er dir seine Gnade, Schritt für Schritt zu lernen, wie man das anwendet, in Verbindung mit ihm. Es ist nicht, Jesus sagt, jetzt das und das sollt ihr tun, jetzt schaue ich zu. Nein, er ist wie ein guter Hirte, der sagt, jetzt dieser Weg ist der richtige, jetzt schau. Zack, zack, dieser Weg. Und dann, oh, hey, tschüt, tschüt, hey, diese Richtung. Er führt dich. Ja, aber ich will nicht diese Richtung gehen. Geh weiter. Ich bin da, ich helfe dir. Ich hab dich lieb. Das ist unser Herr Jesus. Und das ist das Herz, das wir widerspiegeln wollen. Liebe Schwester, lass uns nicht so sein wie die Pharisäer, die nur die äußerlichen Dinge betrachten und meinen, ja, ich bin nicht so schlimm. Lass uns unser Herz anschauen und sagen, Herr, verändere du mich, dass ich deine Art Liebe und Gnade und Treue in meinem Leben habe. Lass uns Christus tatsächlich nachfolgen in der Tat, nicht nur in Theorie. Vor allem heute das Thema Zorn, Beleidigungen, Kränkungen, Ungerechtigkeiten, alle diese Dinge.